Wie gesagt, wir wollen uns heute mit der Apostelgeschichte beschäftigen, in diesem Rahmen der Bibelkunde. Und bevor wir auf die einzelnen Gliederung und den Inhalt eingehen, ein paar Fragen vorab, die sinnvoll sind, sich bewusst zu machen. Zum einen, die Apostelgeschichte ist eigentlich kein Buch für sich selbst, sondern der zweite Band eines Zweiteilers. Es gehört zusammen mit dem Evangelium nach Lukas. Und entsprechend hat es auch den gleichen Autor. Also Lukas ist der Autor. Es gibt einige interne Hinweise. Gerade in der Apostelgeschichte finden wir so manche Wir-Passagen, wo deutlich wird, oh, hier ist auf den einigen Reisen mit Paulus unterwegs gewesen und so weiter. Und auch von der Kirchengeschichte finden wir eine ziemlich klare und eindeutige Mehrheit, dass Lukas sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Was nun interessant ist, früher war man etwas limitiert, was so den Umfang anging eines Buches. Es wurde nämlich auf Schriftrollen geschrieben. Und die Art und Weise, wie so eine Schriftrolle gefertigt wurde, führte dazu, dass es irgendwie nur ein gewisses Kontingent auf eine Schriftrolle geschrieben werden konnte. Und wenn man noch nicht fertig war, konnte man einfach eine zweite Rolle nehmen und man hat die dann entweder miteinander verbunden oder kenntlich gemacht, dass sie zusammengehören. Und sowas Ähnliches finden wir wahrscheinlich hier in Lukas und Apostelgeschichte. Ich lese mal nochmal die ersten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium. Hier heißt es nämlich, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und die Apostelgeschichte, sie beginnt mit diesen Versen. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wir sehen hier also eine deutliche Verknüpfung. Also zum einen, dass es beides an den Theophilus adressiert ist. Wir können davon ausgehen, es war wahrscheinlich eine etwas hochrangige, angesehene Person. Er nennt ihn Hochedler, Theophilus, dass er tatsächlich einen gewissen Amt oder einen gewissen Posten hatte und gleichzeitig vermutlich eine Art Gönner oder Förderer war von Lukas, dass er diese Zeit und Kosten auf sich nehmen konnte, um diese beiden Werke hier zu schreiben. Und es ist somit auch primär an Theophilus adressiert, aber darüber hinaus sicherlich auch noch an eine andere Leserschaft, so wie wir es auch kennen, dass manchmal eine Widmung stattfindet. Wir finden das in den früheren Jahrhunderten, dass irgendwie etwas dem König gewidmet wurde oder der Königin gewidmet wurde. Es sollte aber natürlich von allen gelesen werden. Es sollte nur zu besonderer Ehre oder so des Königs stattfinden. Nun, was wir hier sehen, ist aber noch mehr, und zwar hier in Apostelgeschichte 1 sagt er, den ersten Bericht habe ich verfasst. Und das bezieht sich also auf das Lukas-Evangelium. Er bezieht sich hier nochmal darauf, es gibt noch einen ersten Teil. Und er sagt, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Und das ist eine interessante Formulierung. Jesus hat etwas angefangen, und das ist das, was wir im Lukas-Evangelium finden. Nun, was erwartet man, wenn etwas angefangen wurde? Nun, dass etwas weitergeführt wird oder fortgeführt wird. Tatsächlich können wir auch durchaus sehen, hier in der Apostelgeschichte, es knüpft direkt an das, sogar es gibt eine Art kleine Überlappung, und zwar die Himmelfahrt wird sowohl im 24. Kapitel von Lukas, also im letzten Kapitel von Lukas Evangelium beschrieben, als auch hier im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Ich lese mal ab Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist. Tatsächlich sind Lukas und in diesem Doppelwerk, Lukas 24 und Apostelgeschichte 1, die einzigen Berichte von der Himmelfahrt Jesu. Man verknüpft das fast immer automatisch in Matthäus 28 oder sowas, wo berichtet wird von dem Missionsbefehl, aber tatsächlich dieses Auffahrt in den Himmel finden wir nur hier bei Lukas, und diesen Bericht wiederholt er hier nochmal in der Apostelgeschichte, um deutlich zu machen, hier geht's weiter. Ja, hier geht es weiter mit dem, was Jesus angefangen hat. Er lehrt seine Jünger 40 Tage lang, auch nach der Auferstehung, und er wird hier in den Himmel aufgenommen. Und finden noch andere Themen, die ziemlich ein Schwergewicht haben, sowohl im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, werden wir noch zu kommen. Was interessant ist, dass in beiden Büchern auch eine Art Reisestruktur ist. Wenn man mal gucken will, wie kann man das Buch gliedern, dann sieht man durchaus, irgendwie hat Lukas ein Stück weit eine geografische, einen geografischen Plan vor Augen. Im Lukas-Evangelium sammelt er das Material in einer Weise, dass deutlich wird, hier wird eine Reise beschrieben von Jesus in Galiläa zum Kreuz in Jerusalem. Ja, also ein Hinweis einer Reise Jesu von Galiläa zum Kreuz. Und in der Apostelgeschichte finden wir die Reise des Evangeliums von Jerusalem bis nach Rom, dem Ende der Erde oder dem Ende der Welt, der damals bekannten Welt. Also hier finden wir auch eine geografische Struktur, die immer weiter hinausgeht. Und in beiden Büchern zusammengenommen sehen wir also, wie Gott in mächtiger Weise gewirkt hat, und zwar der Gott, der im Alten Testament gewirkt hat und Verheißungen gegeben hat, dass er sich offenbart hat in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist am Werk ist. Also wenn man so will, wir haben gerade gesungen auch, O komm, du Geist der Wahrheit. Die Apostelgeschichte, sie ist bekannt für diese Betonung auch des Heiligen Geistes, was wir allerdings auch im Lukas-Evangelium verstärkt finden. Und wir sehen hier aber auch eine Verknüpfung der Dreieinigkeit, ja, des Gottes, des Vaters, gerade mit den alttestamentlichen Verheißungen, die Erfüllung dann im Sohn und die Wirkung des Heiligen Geistes. Wann wurde die Apostelgeschichte geschrieben? Etwa um Mitte der 60er Jahre nach Christus, also wahrscheinlich so um 62 nach Christus. Man weiß es nicht ganz genau. Da, wo es endet, ist Paulus noch gerade in der Gefangenschaft in Rom. Zwei Jahre Gefangenschaft in Rom. Und vermutlich ist es noch vor der Tempelzerstörung, also vor 70 nach Christus, weil das Letzte, was wir in der Apostelgeschichte hören, ist der Tempel noch intakt. Da wurde auch Paulus dann gefangen genommen. Auch Jakobus scheint noch zu leben und er wurde eben in 62 nach Christus hingerichtet, der Bruder von Jesus, der Halbbruder von Jesus. Und man kann sich also nicht ganz sicher sein. Es gibt einige Hinweise darauf, dass es in den frühen 60er Jahren stattfand. Vor allem, weil aufgrund des Ausgangs der Apostelgeschichte, also wo er schreibt nicht, wie dann letztendlich der Prozess von Paulus lief. Wir gehen davon aus, dass er so um 64 oder 65 nach Christus hingerichtet wurde. Das wird hier nicht mehr beschrieben. Also vielleicht ist es einfach nur dieser Moment, wo auch Lukas geschrieben hat, der während der Gefangenschaft von Paulus noch war. Wir haben schon gesagt, es ging an Theophilus. Aber warum hat er ihm eigentlich geschrieben? Und wir finden im Lukas 1, da beschreibt Lukas, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Man könnte also sagen, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, sie dienen der Unterweisung oder der genaueren Unterweisung für Theophilus, der schon etwas gehört hat vom Christentum, der schon so manches gelernt hat. Und aber jetzt noch ein bisschen detaillierter, noch ein bisschen tiefer ein Verständnis erlangen soll, wer Jesus ist und wie es dann weitergeht. Und tatsächlich, wenn man mal bedenkt, wir könnten vielleicht Lukas und Apostelgeschichte als eine Art Grundlage für einen Jüngerschaftskurs uns vorstellen. Ja? Also hier wird Theophilus unterwiesen in der Gewissheit und Sicherheit der Dinge. Es hat also nicht nur einen historischen Ziel, also dass man einfach nur eine Geschichte erzählen will oder etwas aufschreiben will, was passiert ist, sondern durchaus ein lehrhaftes Ziel. Theophilus, er soll unterrichtet werden, er soll noch genauer unterrichtet werden, er soll sicher werden über die Dinge, die er hier schon teilweise gelehrt wurde und jetzt noch es weiter ausgeführt wird. Aber wir können noch darüber hinausgehen. Es scheint durchaus eine Frage im Hintergrund der Apostelgeschichte zu stehen, insbesondere der Apostelgeschichte, aber dann auch in diesem Doppelwerk mit Lukas. Die Frage, wie ist das Christentum eigentlich einzuordnen? Wie steht das Christentum zum Judentum? Und wie steht es eigentlich zum Alten Testament? Und wie steht es zur römischen Welt? Gewichtige Fragen in der damaligen Zeit. In was für einem Verhältnis steht die neutestamentliche Gemeinde zu der Welt um sie herum? Welcher Glaube kann für sich beanspruchen, mit Recht beanspruchen, das Volk Gottes, im Reich Gottes zu sein? Ist es wirklich der christliche Weg, die neutestamentliche Gemeinde oder das Judentum? Vielleicht war Theophilus ein Mann, der sich schon vorher für das Judentum interessiert hat. Vielleicht so ähnlich wie Cornelius, der durchaus eine gewisse Sympathie hatte und nach Frömmigkeit strebte und jetzt unterwiesen werden sollte. Wo ist es eigentlich einzuordnen? Lukas belehrt die Adressaten, also nicht nur Theophilus, sondern auch alle anderen, die es lesen sollen. Lukas belehrt die Adressaten über die geschichtliche Grundlage des christlichen Glaubens durch dieses Doppelwerk und zeigt in seinem Überblick, dass die Gemeinde direkt mit der biblischen Heilsgeschichte verbunden ist. Es ist nicht nur irgendwie etwas, was dazwischen gekommen ist, sondern Lukas und Apostelgeschichte, sie führen eine Linie von dem Gott des Alten Testaments über Christus hin zur Gemeinde. Gottes Heil von Anbeginn der Zeit wies auf Christus hin. In ihm erfüllten sich die alttestamentlichen Verheißungen. Und dieser Jesus hat die Botschaft der Rettung persönlich nach seinem Tod und der Auferstehung seinen Aposteln anvertraut. Und nach seiner Himmelfahrt hat er ihnen den Heiligen Geist als Bevollmächtigung und Weisung gesandt. Sie haben dieses Wort Gottes nun hinausgetragen bis an die Enden der Erde. Und wenn wir das vor Augen haben, dann sehen wir, warum viele Dinge auch in der Apostelgeschichte durchaus bedeutsam sind, eine Gewicht haben, gerade was die Auseinandersetzung damit angeht, wo steht die Gemeinde? Wie ist die Gemeinde verbunden mit den anderen Dingen in dieser Welt? Also ist es nicht nur eine Erzählung, nicht nur eine Beschreibung, sondern eine, wir könnten sagen, eine theologische Geschichte. Das ist eine durchaus eine Erzählung von historischen Begebenheiten, die sich so zugetragen haben. Lukas sagt sogar, er hat die Quellen ganz genau untersucht, er ist dem allen einzeln nachgegangen. Es ist eine Zuverlässigkeit hier enthalten. Es ist nicht einfach nur, es ist nicht ausgedachte Geschichte, es ist tatsächlich historisch. Aber eben auch theologisch. Hier, er will eine Botschaft mitgeben. Er will etwas mitteilen. Etwa ein Viertel des Buches der Apostelgeschichte besteht aus Reden, aus Predigten und Reden, Verteidigungsreden und so weiter. Durchaus gewichtig, ja, ein Viertel des ganzen Buches aus Zusammenfassungen von Reden, so müssten wir das sagen. Und wir können die Bedeutung dieses Buches eigentlich gar nicht zu hoch setzen. Es gibt uns eine Geschichte der frühen Kirche, die wir sonst nirgendwo finden. Ein Bericht, wie es nach den Evangelien weiterging. Und es hilft uns, den notwendigen Hintergrund der neutestamentlichen Briefe zu verstehen. Wenn wir jetzt nur die neutestamentlichen Briefe hätten und nicht die Apostelgeschichte, dann wüssten wir vieles gar nicht, wie überhaupt Paulus in Beziehung gekommen ist zu den Gemeinden, wie die Gemeinden überhaupt entstanden sind, wie sie gegründet wurden und so weiter. Ganz viele Dinge, sowohl an Prinzipien als auch an geschichtlichem Hintergrund, finden wir nur in der Apostelgeschichte. Wir haben vier Evangelien, aber wir haben nur eine Apostelgeschichte, wo wir sehen, wie es weitergeht. Nun, noch eine Sache zum Namen. Apostelgeschichte ist ein bisschen irreführend. Es gab schon einige, die andere Namensvorschläge gemacht haben. Aber gut, darum geht es auch nicht. Wir müssen aber zumindest einsehen, es geht nicht um die Geschichte der Apostel. Die meisten Apostel werden nur am Anfang kurz erwähnt. Wenn es um Personen geht, geht es eigentlich hauptsächlich um zwei Apostel, Petrus und Paulus, und dann noch zwei Diakone, Stephanus und Philippus. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie eine Geschichte von den 12 Aposteln im Einzelnen beschrieben wird. Aber wir können es auch so lesen, wenn es hier heißt, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, dass die Apostelgeschichte auch eine Erklärung ist, Jesus fährt fort zu wirken und zu lehren. Selbst nach seiner Himmelfahrt ist Jesus es, der Geschichte schreibt hier. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Und er gebraucht seine Apostel, er gebraucht die er berufen hat, Und er ist es, der hier Gemeinde baut und Gemeinde wachsen lässt. Also wir könnten sagen, treffender, dass nicht die Geschichte der Apostel ist, sondern die Geschichte von dem Auferstandenen Jesus Christus, der die Geschichte weiterführt durch seinen Heiligen Geist. Nun, wie können wir die Apostelgeschichte gliedern? Wenn ihr euch das zu Hause angeschaut habt, 28 Kapitel, ist es durchaus eine ganze Menge, was wir hier erfahren. Es ist eines der größeren Bücher Lukas selbst ist schon ziemlich lang und die Apostelgeschichte steht dem nicht nach. Also er hat den Platz, den er gehabt hat in der Schriftrolle, wahrscheinlich wirklich bis zum Ende ausgefüllt. Aber wie können wir das gliedern? Nun, das ist nicht unbedingt ganz offensichtlich. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir ausgehen von Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Tatsächlich ist das eine Ausrichtung, die wir in diesem Buch der Apostelgeschichte sehen. Es beginnt in den ersten Kapiteln in Jerusalem, dann geht es über Judäa und Samaria weiter bis dann zu den Enden der Erde, womit damals Rom und sozusagen die Westeuropa gemeint ist. Aber das ist eine Gliederung, die im Grunde schon mehr oder weniger nur auf die erste Hälfte richtig passt, wo es dann bis zur Bekehrung von Cornelius und dem ersten Heiden ist wo dann schon ab da quasi das alles zum letzten Punkt gehört. Einen ziemlich deutlichen Einschnitt sehen wir aber auch in fast in so einer Art Zweiteilung zwischen Petrus und Paulus. Also Lukas, er erwähnt in den ersten 12 Kapiteln hauptsächlich das, was Petrus wirkt und seine Stellung in der Geschichte des auferstandenen Christus, wie er seine Gemeinde baut. Und dann, ab Kapitel 13, geht es fast ausschließlich nur noch um den Apostel Paulus. Also eine ziemlich deutliche Markierung. Und dann finden wir aber ganz interessant einzelne Kommentare von Lukas, die jetzt nicht einfach eine Fortschreibung der Erzählung sind, der Geschichte, sondern an gewissen Stellen gibt er sozusagen einen eigenen Kommentar dazu. Und dabei geht es immer um die Ausbreitung des Evangeliums, wie so eine Art kleine Zusammenfassung, hier stehen wir gerade. Und davon gibt es 6 Stück. Und es spricht einiges dafür, dass das wie so eine Art Gliederung von Lukas selbst war. Der wollen wir hier einmal nachgehen. Es geht um den Wachstum der Botschaft Christi. Und immer wenn es um einen in der Apostelgeschichte eine neue Etappe angebrochen wird, ein neuer Bereich angesetzt wird, dann finden wir zuvor so eine Zusammenfassung. Also können wir die Apostelgeschichte grob in 2 Teile erstmal aufteilen. Die christliche Botschaft zu den Juden, Kapitel 1 bis 12, und die christliche Botschaft zu den Heiden, dann in Kapitel 13 bis 28. Beziehungsweise 12 bis 28, das überlappt sich ein bisschen. Und innerhalb dieser Hauptpunkte finden wir jeweils 3 Unterpunkte, wo wir dann auf solche Zusammenfassungen stoßen. Dem voran geht aber noch, die ersten beiden Kapitel sind eine Art Grundlagen der Gemeinde und der Mission. Hier finden wir am Anfang, habe ich schon gerade ein bisschen darauf hingewiesen, der auferstandene Jesus, er bereitet seine Apostel vor auf den Geistempfang, er unterweist sie noch einmal in dem Reich Gottes und er beauftragt sie mit einer weltweiten Mission und fährt dann in den Himmel auf. Dann geht es im zweiten Teil vom ersten Kapitel um die Wahl von Matthias als Apostel, also ja, weil Judas ja sich erhängt hat, wird per Losverfahren ein Ersatz für Judas gewählt und das Los trifft auf Matthias. Dann im zweiten Kapitel ist das große Pfingstereignis, kommt eine Gebetsgemeinschaft und plötzlich ist das ganze Gebäude am Beben und sie empfangen sichtbar, spürbar, wirksam den Heiligen Geist. Und wir finden die erste Missionspredigt, die Pfingstpredigt von Petrus, der aufsteht und all die Leute, die auch zusammengekommen sind für das Passafest und das Fest von das Pfingstfest, das Fest der Gaben, dass die da zusammengekommen sind, dass er zu ihnen predigt. Und dann finden wir eine kleine Zusammenfassung von dem Gemeindeleben, 2 Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise und Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Auch das hier könnte man so ein bisschen sehen als eine Art Zusammenfassung. Den ersten Abschnitt finden wir dann aber in Kapitel 3 bis Kapitel 6, Vers 7. Und ich habe es mal genannt, Zeugnis und Hindernisse der Gemeinde in Jerusalem. Es beginnt in Kapitel 3 mit der Heilung eines Lahmgeborenen. Petrus und Johannes gehen ja gerade zum Tempel und da finden sie dann den und sie bieten ihm kein Silber und kein Gold an, aber er wird geheilt und er springt im Tempel herum und es wird, bringt eine große Aufmerksamkeit und dann auch die Gelegenheit zu der nächsten Missionspredigt von Petrus, wie er noch einmal das Evangelium den zusammenkommenden Juden dort verkündet. Aber nicht nur Freude und Gelegenheit bringt es, sondern auch Bedrängnis. In Kapitel 4 werden sie dann vor den Hohen Rat zitiert und ihnen wird verboten, dass sie im Namen Jesu sprechen. Derweil betet aber auch die Gemeinde um Freimütigkeit zur Mission und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber nicht alles ist auch in der Gemeinde gut. Nach einem Bericht der liebevollen und freigebigen Gemeinschaft der Gemeinde erleben wir zum Beispiel das Zeugnis von Barnabas, der seinen Acker verkauft, um damit den Armen zu helfen. Aber Ananias und Sapphira, sie lügen über ihre Spende und Gott bringt unverzügliches Gericht über sie. Im Kapitel 5. Dann finden wir noch weitere Heilungen und die führen zur Verhaftung der Apostel. Aber durch einen Engel werden sie wundersam befreit und müssen aber, kommen wieder zum Verhör vor dem Hohen Rat und sie geben Zeugnis vor den Priestern. Können hier mal lesen. Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängte. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhoben, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen, sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Also hier ein freimütiges Zeugnis und auch eine Zusammenfassung noch einmal dieser Geschichte von Christus und wie er nun zur Buße und Vergebung der Sünden aufruft durch die Apostel mit seinem Geist. Die Apostel hört natürlich nicht auf, obwohl die Priester ratschlagten, sie zu ermorden, beschwichtigt der Rabbi Gamaliel. Und sagt, okay, wenn es nicht von Gott ist, dann wird das eh schon irgendwie abklingen. Sie werden freigelassen, allerdings nachdem sie geschlagen wurden und ihnen ein Evangelisationsverbot erteilt wurde, worauf die Apostel natürlich nicht hörten. In Kapitel 6 geht es dann wieder um Probleme, und zwar mit der Witwenversorgung. Da gab es Schwierigkeiten zwischen den Judenchristlichen und den heidenchristlichen, aus den Hellenisten, also aus der, den Judenstämmigen, aus der Diaspora, aus den anderen Ländern. Und so führt es dazu, dass sie Diener berufen, Diakone, die sich darum sorgen. Und dann heißt es als erste zusammenfassende Bemerkung in Kapitel 6, Vers 7, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Also hier diese Bestandsaufnahme, dass das Wort Gottes wuchs, und zwar die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Dann finden wir ab Kapitel 6, Vers 8 bis 9, Vers 31 das größere Umfeld der Gemeinde. Stephanus, Samaria und Saulus. Also am Ende von Kapitel 6 erfahren wir von der Anklage gegen Stephanus. Er soll gegen das Gesetz und gegen den Tempel gesprochen haben. Er spielt eine Schlüsselrolle. Wahrscheinlich hat er durchaus Einfluss unter den hellenistischen Juden und den Synagogen dort. Aber er ist Christ und gehört eben auch zur Gemeinde und wird jetzt hier angeklagt. Also hier geht es plötzlich um, offensichtlich sind die meisten Christen auch noch weiter in Synagogen gegangen. Und in diesen Synagogen haben sie dann auch gelehrt. Und manche haben jetzt den Stephanus gehört und gesagt, also was der sagt, das ist doch eigentlich gegen das Judentum. Wie steht denn die neutestamentliche Gemeinde zum Judentum? Am Anfang haben sie noch eine große Menge Priester, die gläubig wurden. Es gab sogar ein großes Ansehen unter dem Volk. Und jetzt hier ist eine Art Schlüsselmoment, wo etwas kippt in dem Verhältnis vom Judentum zur neutestamentlichen Gemeinde. In Kapitel 7 verteidigt sich Stephanus vor dem Hohen Rat und ist dort auch durchaus direkt, woraufhin er gesteinigt wird. In Kapitel 8 erfahren wir dann, wie das dieses drastische Auftreten von Stephanus zunehmend Misstrauen und Widerstand gegen die junge Gemeinde unter den Juden führte und förderte. Und alle außer den Aposteln zerstreuten sich in die umliegenden Gebiete. Muss man sich mal vorstellen, hier wird eine ganze Gemeinde mehr oder weniger aufgelöst. Nur die Apostel bleiben in Jerusalem und alle anderen Gemeindeglieder verteilen sich auf die umliegenden Städte und Gegenden. Aber es wird hier erwähnt, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündeten das Wort. Und unter denen ist auch Philippus. In Kapitel 8 bringt Philippus das Evangelium nach Samaria, einem Gebiet nördlich von Judäa. Und wir kennen das aus den Evangelien, die wurden von den Großteil der Juden bestenfalls als abtrünnige Juden gesehen, also irgendwie so eine Art Mischung, die hatten ein bisschen was mit dem Judentum zu tun, aber hatten auch noch andere Ansichten und sie waren auf jeden Fall rituell unrein. Also sie waren keine richtigen Juden, sie gehörten nicht wirklich zum Judentum, hatten keinen Zugang zum Tempel. Auch wenn sie ein Stück weit einen Teil gemeinsame Geschichte hatten und auch dort das ehemalige Nordreich ja, zu Israel gehörte. Nun, Philippus bringt das Evangelium dorthin und viele Samaritaner, die glauben der Predigt und die Apostel senden nun aus Jerusalem Petrus und Johannes von sich aus, um zu bestätigen, dass die Samaritaner wirklich in das Reich Gottes aufgenommen wurden. Da finden wir dann ja auch diese Geschichte mit Simon, dem Magier, und Petrus, der ihn da kräftig zurechtweisen muss. Am Ende von Kapitel 8 finden wir dann noch die Bekehrung und die Taufe des Kämmerers, ein Eunuch, der auch unrein war und keinen Zugang hatte zum Judentum. Allerdings gab es in Äthiopien durchaus eine jüdische Kolonie oder eine jüdische Gemeinschaft. spricht einiges dafür, dass dieser Kämmerer durchaus großes Interesse am Judentum hatte. Er hat eine Schriftrolle aus Jesaja, er ist extra nach Jerusalem gereist. Vielleicht sah er sich sowas wie auch ein fast Jude, aber dadurch, dass er verstümmelt war, hatte er auch keinen Zugang zum Tempel. Wir finden also bei den Samaritanern und bei diesem Eunuchen aus Äthiopien Beispiele von solchen, die irgendwie eine Nähe hatten zum Judentum, aber eigentlich von dem klassischen Judentum schon als unrein gesehen wurden und keinen vollen Zugang hatten zum Tempel, auch wenn sie vielleicht große Teile glaubten und übereinstimmten mit dem Judentum. Dann finden wir in Kapitel 9 die Bekehrung und das frühe Wirken von Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus. Er ist ein strenger Verfolger der Gemeinde und Christus, der Auferstandene, er begegnet ihm und er wird blind und kommt dann aber zum Glauben. Und dann finden wir die nächste Zusammenfassung, Kapitel 9, Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also das, was wir in Kapitel 1, Vers 8 gesehen hatten, also von Jerusalem soll es über Galiläa und Samaria gehen, finden wir hier in diesem Vers auch zusammengefasst. Die Gemeinde hatte durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Also die Verfolgung, sie wurde nicht weiter ausgeführt, sie blieb hauptsächlich in Jerusalem. Und gerade der am meisten wütete und überall anders noch hin wollte, den hat Gott selbst bekehrt, den hat Christus überwunden, Saulus. Und so gab es durchaus eine Zeit des Friedens. Und sie wandelten in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Dann finden wir den nächsten Abschnitt, Petrus und die ersten Bekehrten aus den Heiden, Kapitel 9, Vers 32 bis 12, Vers 24. Das ist quasi jetzt die nächste Etappe, die anbricht. Hier geht es jetzt nicht mehr nur um die Juden in Jerusalem und nicht mehr nur um die jüdisch Interessierten oder teils Angehörigen aus der Gegend von Judäa und Samaria, sondern nachdem Petrus in Lydda und Joppe Wunder gewirkt hat, sendet Gott Petrus durch eine Vision und der Führung des Geistes zu Cornelius. Cornelius, ein heidnischer römischer Hauptmann, der allerdings dem Judentum auch zugeneigt war. Er gilt wird beschrieben als fromm und gottesfürchtig. Aber er war Römer, gehörte zur italischen Schar und war tatsächlich der erste Heide, der sich bekehrt hat. In Cornelius' Haus predigt Petrus das Evangelium und als Zeichen dafür, dass Gott tatsächlich die Heiden in die Gemeinde aufgenommen hat, lässt Gott den Geist auf sie kommen, genauso wie in Pfingsten in Jerusalem. Wie zu Pfingsten in Jerusalem. Eine wichtige Botschaft, die Petrus auch brauchte, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Aber es war wirklich ein großes Ereignis. Das finden wir allein darin, dass in Jerusalem, in Kapitel 11, Petrus die ganze Geschichte nochmal wiederholen muss vor den Ältesten und erklären muss, dass Cornelius sich wirklich bekehrt hat und dass Gott sie wirklich, diese Heiden, in die Gemeinde, in die neutestamentliche Gemeinde aufgenommen hat. Und ist aber so schön, zu welchem Schluss dann auch tatsächlich die Ältesten kommen. In Kapitel 11, Vers 18, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Also nachdem Petrus erzählt, wie Gott ihm auch durch diese Vision von dem Tuch mit den unreinen Tieren und so weiter und dann durch dieses Ereignis, das nach der Bekehrung sie auch den Geist empfangen haben und in Sprachen redet und so weiter, wie deutlich er merkte, das war wirklich Gott, das war nicht ich, das war nicht einfach nur eine Idee, dass ich auch mal zu den Heiden gehen wollte, irgendwie hat Gott mich dahin getrieben, ich konnte gar nicht anders und hat so deutlich gemacht und sie kommen also auch zu dem Ergebnis tatsächlich, also dann sind sogar die Nationen, die hat Gott Buße gegeben zum Leben. Dann finden wir am Ende von Kapitel 11 noch das durchaus bedeutsam, dass er darauf hinweist, dass die Gemeinde in Antiochia, also das eine in Syrien, da gab es eine Gemeinde, die entstanden ist, und zwar bestand sie aus einer Mischung aus Gläubigen, Gläubige an Jesus aus dem Juden und dem Heidentum. Also wir finden hier eine Beschreibung von einer Gemeinde, wo zum ersten Mal Judenchristen und Heidenchristen zusammenkamen. Und das führte dazu, dass sie irgendwie einen neuen Namen brauchten. Was für ein Name passt denn auf die ganzen? Wir finden einige verschiedene Namen. Am Anfang wurden sie die Sekte des Nazoräers genannt, ja, und später ein Stück weit auch eine Selbstbezeichnung, der Weg, die des Weges sind. Und jetzt hier heißt es dann, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Also, wie können Gläubige an Jesus genannt werden, die sowohl aus dem Judentum als auch aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind? Nun, es sind solche, die Christus gehören. Es sind Christen. Dann in Kapitel 12 finden wir, dass eine Verfolgung der Christen ausgeht durch König Herodes Agrippa I. Unter anderem wird der Apostel Jakobus, der Bruder von Johannes, hingerichtet. Und auch Petrus wird verhaftet in Jerusalem. Und zwar soll er auch in den nächsten Tagen hingerichtet werden. Aber Petrus wird wunderbar befreit durch einen Engel aus dem Gefängnis. Und der König Herodes Agrippa I., Er leidet einen qualvollen Tod, nachdem er sich wie ein Gott hat feiern lassen. Und dann finden wir wieder so eine Zusammenfassung in Kapitel 12, Vers 24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Also wir finden hier durchaus diese Parallelen, wie Lukas immer wieder darauf hinweist. Okay, und wie ist es mit dem Wort Gottes? Das mehrte sich. Der König, der ist gestorben, der ist qualvoll verreckt, aber das Wort Gottes, es mehrte sich. Dann finden wir also den zweiten Teil. Paulus wendet sich zu den Heiden, geht los mit dem letzten Vers von Kapitel 12, Vers 25 und dann bis Kapitel 28, bis zum Schluss. Von Petrus geht Lukas nun zu Paulus über, der zur Hauptperson der zweiten Hälfte des Buches wird. Und in Kapitel 13 und 14 erfahren wir von der ersten Missionsreise in Kleinasien nach der Aussendung aus Antiochia zusammen mit Barnabas und zu Beginn auch mit Johannes Markus gehen sie über Zypern nach Antiochia in Pisidien. Und Paulus predigt hier zu jüdischen Zuhörern in der Synagoge, Kapitel 13. Und da finden wir durchaus ein Muster, was sich dann häufiger wiederholt, dass sie erstmal zu den Juden gehen und die nach anfänglicher Interesse kehren sich die Juden aber irgendwann ab und weisen das Evangelium zurück und dann wenden sie sich die Missionare zu den Heiden. Dann werden die Juden aber eifersüchtig und verfolgen die Missionare und sie müssen weiterziehen. Finden wir an mehreren Stellen. Hier ist es dann auch so, es geht dann weiter nach Ikonium und Lystra. Dort wird Paulus gesteinigt und sie dachten schon, er ist tot, aber er kann sich doch noch irgendwie erheben. Er gelangt nach Derbe und dann gibt es einige Gemeindegründungen noch entlang der Küste, bis sie dann zurückkehren nach Antiochia. Und dort erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Also auch hier nochmal dieses Zeugnis, was sie geben. Gott ist hier wirksam. Er hat eine Tür des Glaubens geöffnet. Er hat hier dafür gesorgt, dass Heiden, Christen hinzukommen können in das Reich Gottes. In Kapitel 15 finden wir dann aber eine Diskussion um die Heidenmission. Wie ist das eigentlich, wie stehen jetzt diese ganzen neuen Gemeinden, die so völlig im Heidengebiet gegründet wurden, die überhaupt keine Ahnung haben vom Judentum, wie können wir das zusammenbringen mit dem, was wir gewohnt sind? Wie ist es mit den Vorschriften, mit dem Gesetz und so weiter? Also das Jerusalemer Konzil wie es auch genannt wird, hauptsächlich eine Diskussion zwischen der Gemeinde in Antiochia, die ja Paulus und Barnabas ausgesandt hat, und der Gemeinde in Jerusalem, beziehungsweise auch der Apostel und Ältesten dort. Muss man jetzt diesen neuen Gemeinden noch irgendwas auferlegen? Und es kommt zu dem Brief an die Gemeinden, wo sie im Grunde sagen, nee, das jüdische Gesetz, das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz, es gilt nicht für diese Gemeinden, sondern sie sollen sich nur vom Götzendienst fernhalten und von Unzucht. Also Moralgesetz und gerade auch keinen Anstoß zu erheben und nicht in Götzendienst teilzunehmen, wie es ja so verbreitet war, aber eben keine strikte Befolgung der jüdischen Lebensweise und der jüdischen Religion und der Zeremonialgesetze, was durchaus wichtig ist. Dann finden wir in Kapitel 15 und 16 bis Anfang von Kapitel 16 der Beginn der zweiten Missionsreise. Es beginnt eigentlich mit einem großen Streit. Also Paulus und Barnabas wollen beide tatsächlich sich wieder aufmachen. Sie wollen auch diese Briefe an die Gemeinden weitergeben. Aber Barnabas würde gerne Johannes Markus wieder mitnehmen, seinen Cousin. Und Paulus ist da ganz strikt dagegen. Also trennen sie sich. Barnabas geht mit Johannes Markus nach Zypern und Paulus wählt sich Silas und er geht mit ihm nach Syrien und Sizilien und sie stärken dort die Gemeinden. Dann gelangen sie auch nach Derbe und Lystra, wo sie ja vorher schon waren. Dort wird auch Timotheus beschnitten um des Zeugnisses willen. Er hat eine jüdische Mutter. Und dann finden wir eine Unterbrechung und das wundert uns vielleicht an dieser Stelle. Also mitten in der zweiten Missionsreise gibt es hier diese Zusammenfassung, Kapitel 16, Vers 5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Und man fragt sich, aber wieso ist hier eine Unterbrechung? Nun, danach finden wir tatsächlich in der Fortsetzung dieser zweiten Missionsreise einen gewaltigen Schritt. Sie setzen über nach Mazedonien. Deswegen können wir diesen nächsten Teil überschreiben, von Kapitel 16, Vers 6 bis 19, Vers 20, noch weiter in die heidnische Welt hinein. Bis hierhin war es nur in Kleinasien, also der heutigen Türkei und Syrien, also direkt im Umfeld von Israel oder von Judäa damals. Und jetzt haben sie aber dann diesen... Sie wollten auch weiter noch in Asien bleiben. Später schreibt Paulus, dass sie verhindert wurden. Und auch hier, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden, also sie wollten im Grunde eigentlich weiter dort wirken, dann kamen sie in die Nähe von Mysien nach Bithynien. Und dann hatte Paulus einen Traum, ein mazedonischer Mann, stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Manche sagen übrigens, dass dieser mazedonische Mann Lukas war, aber das ist eher eine Spekulation. Und sie merkten dann aber, wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkünden. Und hier setzten sie tatsächlich zum ersten Mal über von Kleinasien nach Westeuropa. Hier fangen auch die ersten Wir-Berichte übrigens an. Und Philippi, diese Stadt, wo sie dann hinkommen, ist eine römische Kolonie. Also sie gehörte direkt zu zum römischen Reich, eine römische Kolonie. Und hier ist es quasi nicht mehr nur der äußere Rand, den Rom zwar eingenommen hat, aber die ihre eigenen Befehlshaber und so weiter hatten, sondern hier kommen sie jetzt tatsächlich ein Stück weit weiter direkt in das römische Reich hinein. Ein durchaus gewaltiger Schritt hier nach Europa, nach Westeuropa. Und was sie erwartet, ist aber ziemlich schnell das Gefängnis. Sie werden aber wunderbar gerettet. Es gibt ja ein großes Erdbeben und selbst der Kerkermeister bekehrt sich. In Kapitel 17 gehen sie dann nach Thessalonich und müssen dort fliehen vor den Juden nach Beröa. Aber die Thessalonicher kommen ihnen auch dort nach und sie gehen weiter nach Athen Und dort predigt Paulus zu den gebildeten Griechen auf dem Areopag, also zu den, auch zu den Philosophen. Ein interessantes Beispiel, wo Paulus nun nicht mehr zu den Juden predigt in der Synagoge, sondern zu einem ganz anderen Umfeld. Und wir sehen hier, dass er zumindest einen anderen Zugang wählt, um zu seiner Predigt zu kommen. In Kapitel 18 finden wir dann, dass Paulus nach Korinth kommt. Dort bleibt er für 1,5 Jahre und reist dann weiter über Ephesus nach Caesarea und dann zurück nach Antiochia. Kapitel 19 finden wir dann den Start der dritten Missionsreise. Es geht über die galatische Landschaft und Phrygien nach Ephesus. Dort bleibt Paulus in Ephesus 2,5 Jahre. Dort trifft er die Johannesjünger, die noch gar nichts von dem Heiligen Geist und von Jesus so richtig gehört haben. Er predigt dort in der Synagoge und er bildet in der Schule des Tyrannus Mitarbeiter aus. Und dann gibt es einige Wunder und auch Konfrontationen mit Beschwörungskünsten. Dafür war die Stadt Ephesus durchaus bekannt, für ihre Zauberei. Aber die Gläubigen verbrannten ihre ganzen Zauberbücher. Und so heißt es dann in Kapitel 19, Vers 20, diese nächste Zusammenfassung. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig, kräftiger als all die Zauberei und dergleichen. Also hier wieder eine Zusammenfassung über den Wachstum des Wortes Gottes. Nun, dann finden wir wieder einen Einschnitt, Kapitel 19, Vers 21 bis 28, 31, also bis zum Ende, bis nach Rom, habe ich es mal genannt. Nun, warum finden wir hier einen Einschnitt? Wir finden in Vers 21 und 22 im 19. Kapitel den ersten Hinweis, den Paulus nun gibt, dass er über Jerusalem nach Rom gehen will. Vers 21, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er sandte aber zwei von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien. Die erste Erwähnung tatsächlich, dass Rom jetzt hier ein Ziel wird. Und deswegen passt auch diese Zusammenfassung davor ganz gut. Und jetzt kommen wir hier also zu dem letzten Abschnitt. Im zweiten Teil von Kapitel 19 zwingt ein Aufstand Paulus Ephesus zu verlassen. In Kapitel 20 reist er dann über Mazedonien und Griechenland ab und von Griechenland will er dann weiter mit dem Schiff abfahren, um nach Syrien direkt zu gelangen, aber es gab einen Anschlag der Juden auf ihn, wir finden dazu nicht so viele Details, aber es brachte ihn dazu, dass er nicht mit dem Schiff abreisen konnte, sondern dass er wieder zurückgegangen ist über Mazedonien und macht dann Halt in Troas. Wo er die Jünger dort auch unterrichtet und Eutymas aus dem Fenster fällt und er macht auch nochmal Halt in Milet, wo er die Ältesten von Ephesus trifft und gelangt schließlich über Tyrus und Caesarea nach Jerusalem. Sowohl in Tyrus als auch in Caesarea gibt es Propheten, die ihn warnen, dass Leiden auf ihm bevorstehen. In Jerusalem wird er freudig aufgenommen von Jakobus, dem Halbbruder des Herrn, dem Ältesten und den anderen Ältesten der Gemeinde in Jerusalem. Und es wird ein Vorschlag gemacht, dass er, um die falschen Gerüchte zu wehren, dass er so ganz gegen das Gesetz Mose ist, dass er doch ein Opfer bringen soll und auch für solche, die ein Gelübde auf sich genommen haben, bezahlen soll. Macht er auch, will er auch gerne nachkommen. Es kommt trotzdem zu einem Aufstand und Paulus wird von römischen Soldaten gefangen genommen. Dann gibt es in Kapitel 22 eine Verteidigungsrede von Paulus vor dem Volk und am Kapitel 23 verteidigt er sich vor dem Hohen Rat. Die versuchen aber, da gibt es eine Gruppe, die einen Anschlag auf ihn plant und deswegen wird er nach Caesarea gebracht, um dort verwahrt zu werden. Kapitel 23, Vers 11 heißt es, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Also hier auch nochmal der Hinweis, es ist durchaus in Gottes Plan, dass Paulus nach Rom kommt. Es sieht aber erstmal gar nicht so aus, er bleibt eine ganze Weile In Caesarea, in Kapitel 24, verteidigt er sich vor dem Statthalter Felix. In Kapitel 25 und 26 wird er nach 2 Jahren Haft in Caesarea, gibt es einen Wechsel in der Stellung. Felix wird ausgetauscht durch den Statthalter Festus und er lässt Paulus dann ihm. Und unter Festus beruft sich Paulus dann auf den Kaiser und merkt, das ist die Möglichkeit, wie ich nach Rom kommen kann. Zuvor soll er sich auch noch vor dem König Herodes Agrippa II. Verteidigen und seiner Frau Berenike, wo er ganz ausführlich seine Geschichte zusammenfasst und zum Evangelium gelangt, so sehr, dass sogar König Agrippa sagt, also es fehlt nicht mehr viel und du machst mich auch zu einem Christen. In Kapitel 27 bis 28 finden wir dann den Weg nach Rom, wird unterbrochen durch einen Sturm und Schiffbruch und sie stranden auf Malta. Aber Paulus gelangt schließlich nach Rom, wo er ein eigenes Haus beziehen darf, allerdings bewacht, also er darf es nicht verlassen, so eine Art Schutzhaft. Und dennoch darf er das Evangelium frei predigen. Und der letzte Vers der Apostelgeschichte ist darum durchaus auch wichtig. Hier heißt es: Er aber blieb 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge des Herrn Jesus Christus betreffend mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das letzte Wort auch im Griechischen ist ungehindert. Das Evangelium wird gepredigt ungehindert. Egal wie die Umstände sind, hier in Gefangenschaft und so weiter und so fort, aber das Evangelium wird gepredigt ungehindert. Das hier ein Überblick über die Gliederung der Apostelgeschichte. Was lernen wir hier über Christus? Wir lernen, dass er der einzige Retter ist. Er ist der die Heilsgeschichte hier voranbringt und der auch tatsächlich das Zentrum der Heilsgeschichte ist. In Kapitel 4, Vers 12 finden wir den bekannten Ausruf von Petrus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Solus Christus, er ist der alleinige Retter. Das lernen wir hier auch über Christus. Und er ist der Herr und das Haupt der Gemeinde. Als in Kapitel 9, als er Saulus konfrontiert, da ist es interessant, Saulus, er verfolgt die Gemeinde und Jesus begegnet ihm und sagt: Saulus, Saulus, was verfolgst du? Meine Gemeinde? Nee, was verfolgst du? Mich. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Die Gemeinde gehört zu Christus. Und deswegen ist es auch das, was in der Gemeinde geschieht, es ist das Wirken Jesu Christi. Und er wirkt hauptsächlich durch die Gemeinde. Auch das ist interessant. Überall da, wo Paulus und Barnabas dann hinreisen, es werden Gemeinden gegründet. Das werden die Punkte, wo das Evangelium gepredigt wird, von wo aus das Evangelium weitergegangen wird und wo die Christen hinzugerufen werden, die zum Glauben kommen. Und natürlich auch zu Pfingsten sehen wir, was für eine Rolle hier die Gemeinde spielt. Wenn Christus, er ist die Herrlichkeit Gottes, leibhaftig. Und dann finden wir zu Pfingsten, dass bei dem Gebet der Gemeinde plötzlich das ganze Gebäude bebt und sie bekommen, der Geist kommt auf ihnen wie so Feuerzungen. Nun, das erinnert daran, bei der Einweihung des Tempels gab es auch Feuer, das vom Himmel kam und eine sichtbare Wohnungnahme Gottes. Und hier sehen wir, der Tempel Gottes ist die Gemeinde. Und Christus erfüllt in seiner Herrlichkeit die Gemeinde ein lebendiger Tempel, wenn man so will. Und hier sehen wir also, Jesus fährt fort zu wirken, und zwar durch den Heiligen Geist. Er gibt Vollmacht zum Zeugnis, finden wir immer wieder hier in der Apostelgeschichte. Er leitet, er führt seine Kinder durch den Heiligen Geist. Er überwindet Hindernisse in der Kraft des Geistes und er erwählt und sondert aus zur Mission. Was lernen wir über die Rettung? Zum einen das souveräne Wirken Gottes. Also die Rettung, sie ist ein souveränes Wirken Gottes. Es ist nicht einfach eine Missionsstrategie oder irgendwie besonders überzeugende Worte, sondern wir finden einige Aussagen, und zwar durchs ganze Buch verteilt, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Der Herr war es, der hinzutat. Dann in der Mitte, Apostelgeschichte 13, Vers 47, denn so hat es uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Es war Gottes souveräne Wahl, dass auch die Nationen zum Heil kommen sollen. Deswegen hat er auch Petrus zu Cornelius gesandt und so weiter. Es ist der Ratschluss Gottes, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde gehen sollen zum Heil. Und dann Apostelgeschichte 28, Vers 28, so sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Also auch hier dieses Bewusstsein, wie kann Paulus sich so sicher sein, dass die Nationen hören werden, weil es Gottes souveränes Wirken ist. Er hat beschlossen in seinem Ratschluss, dass auch die Nationen zum Glauben kommen sollen. Dann finden wir, dass zur Lehre der Rettung Buße und Glaube gehört. Apostelgeschichte 2, Vers 21, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also es muss eine Hinwendung zu Gott geschehen. Apostelgeschichte 5, Vers 31, diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Also, wie können wir den Herrn anrufen, indem wir Buße tun und um Vergebung der Sünden bitten? Und Apostelgeschichte 16, Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Der Kerkermeister, der hier sagt, was, Brüder, was soll ich tun? Und dass ich gerettet werde. Und sie sagen, glaube an den Herrn Jesus. Tatsächlich ist es allein in Christus, ich habe schon genannt, es ist in keinem anderen Heil, auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und auch in der Predigt in Antiochia, in Pisidien, in der Synagoge, da sagt Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 23, aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Also er verknüpft auch hier Jesus als der einzige Retter mit den alttestamentlichen Verheißungen. Und es geschieht durch das Wort Gottes. In Apostelgeschichte 11, Vers 1 heißt es, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Das wird synonym gebraucht für, sie sind zum Glauben gekommen. Gläubig wird, gerettet wird, wer das Wort Gottes annimmt. Es ist verbunden mit der Botschaft des Evangeliums. Apostelgeschichte 13, Vers 26, ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die ihr unter euch Gott fürchtet, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Die Rettung, sie kommt mit dem Wort, mit der Predigt, mit der Verkündigung, mit einer Botschaft. Und das ist überall der Kern, das Evangelium, der Kern von all den Predigten, auch wenn sie an die Hörer angepasst wird. Wir sehen hier in Apostelgeschichte 13 in der Synagoge, da holt Paulus auf in der Geschichte Israels und den alttestamentlichen Verheißungen und in Kapitel 17 auf dem Areopag beginnt er mit Gott als dem Schöpfer von allen und doch ist immer wieder Buße und Glaube an Christus, dem einzigen Retter, der Kern des Evangeliums. Und das heißt auch hier, sie wurden dem Glauben gehorsam in Kapitel 6. Also es hat auch etwas zu tun mit einem Vertrauen und einer Handlung, die dem Glauben entspricht. Und finden wir natürlich auch in der ganzen Apostelgeschichte, es geht einher mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Gerettet wird, der Buße tut und glaubt an das verkündigte Wort. Und wie geschieht das? Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes und jeder Christ, er bekommt den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 13, Vers 52 heißt es zum Beispiel, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Außerdem ein wichtiges Thema, Gebet. In fast jedem Kapitel finden wir ein Gebet. Wir hatten in der Lehrstunde über Gemeindegebet schon einiges dazu genannt. Aber immer, wenn Bedrängnis war, wenn sie nicht wussten, welchen Weg sie gehen sollten, wenn es geistliche Nöte gab, wenn es Kranke oder Arme gab, wenn es um die Mission ging, wenn es um Verabschiedung ging oder auch kurz vorm Sterben, wir finden immer wieder, dass die Christen hier zusammenkommen zum Gebet. Und auch Leiden ist ein großes Thema. Wir finden hier Gefängnis und Schläge, ein wütender Mob, Gewalt, Stürme, Verfolgung und Tod. Es wird eine Geschichte gezeichnet, die durchaus deutlich macht, also Christentum heißt nicht, ein einfaches Leben zu haben, sondern der Glaube geht auch einher mit Leidensbereitschaft. Und Paulus ist hier ein wunderbares Beispiel, wo er sagt, ich bin nicht nur bereit für den hier heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also er ist bereit, wir finden am Anfang sogar, dass die Apostel sich freuten, dass sie würdig erachtet wurden, für Christus und Christi willen geschmäht zu werden. Dann finden wir einen wunderbaren Vergleich zwischen Petrus und Paulus. Ganz viele Parallelen. Also sie haben beide große evangelistische Predigten, ein Lahme geheilt, ein Gebäude fängt an zu beben. Sie müssen Zauberer streng ermahnen. Es gibt wunderbare Heilungen bei Petrus durch den Schatten und bei Paulus durch ein Schweißtuch. Menschen empfangen den Geist durch ihre Handauflegung und sie erwecken Tote. Petrus erweckt Tabitha und Paulus den Eutychus aus dem Tod. Sie werden beide wunderbar aus einem Gefängnis befreit. Also wir finden hier ganz viele Parallelen, die deutlich machen, auch hier sozusagen die Autorität von Paulus zu betonen. Und ein letzter Hinweis noch, was wir in der Apostelgeschichte finden, ist also durchaus diese Kennzeichnung, es geschieht ja ein Prozess von vom Judentum weg zu einer eigenen Form. Am Anfang ist es noch ziemlich vermischt und mit der Zeit etabliert sich immer mehr, die Gemeinde ist tatsächlich, sie ist nicht Teil des Judentums, sondern sie ist ein eigener Teil der Heilsgeschichte Gottes und das Judentum hat Christus als Messias im Grunde widerstanden. Wir finden aber im Verhältnis zum Römischen Reich interessanterweise eine andere Beurteilung. Also nachdem es fast nur Schwierigkeiten gibt mit den jüdischen Priestern und mit dem jüdischen König, gibt es ein relativ positives Verhältnis zu den römischen Soldaten und römischen Beamten. Cornelius ist sehr wohlgesonnen und bekehrt sich in Philippi, in dem Gefängnis. Da fliehen sie ja nicht, sondern bleiben. Und es zeigt quasi, wie sie erstmal diese Ordnung achten und werden dann aber herausgeführt, weil Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen kann. Und die Beamten, die entschuldigen sich sogar und später, als er in Jerusalem festgenommen wird, da sind die Beamten ganz neidisch, dass er sogar von Geburt an dieses römische Bürgerrecht hat. Also die alle sind relativ achtungsvoll oder gestehen ihre Fehler ein, wenn sie Paulus falsch behandelt haben. Der römische Beamte in Korinth, er will die Predigt nicht verbieten, obwohl es einen Aufstand gab, aber er beruhigt sie und sagt, hier im Grunde haben sie doch gar nichts gemacht. Auch Felix, der Statthalter, ist Paulus recht wohlgesonnen. Er hatte nur die Hoffnung, dass er ein bisschen mehr Geld mit ihm verdienen kann. Auch Festus ist recht anerkennend erkennt, dass Paulus eigentlich unschuldig ist und freigelassen werden könnte. Sogar Agrippa, König Agrippa II., der sogar sagt, also fehlt nicht mehr viel und ich würde auch ein Christ werden. Und auch die römische Wache die Paulus dann nach Rom transportiert, ist ihm so wohlgesonnen, dass er ihn sogar eine andere Gemeinde besuchen lässt unterwegs und von den Christen gestärkt werden kann und so weiter, also ein großes Vertrauen. Und wir sehen hier also ein relativ positives Verhältnis zur römischen Obrigkeit oder zu den Beamten. Manche sagen, vielleicht diente es mit als Verteidigung in dem Prozess, dass erkannt wird, hier das Christentum ist nicht gegen die römische Ordnung, oder es geht auch hier nicht um politische Dinge, sondern eigentlich überall da, wo Paulus angehört wurde, haben die Regierenden gemerkt, ach so, ja, nee, ist eigentlich gar nicht schlimm, es geht höchstens um religiöse Dinge, aber hier ist kein Aufruhr, hier ist kein Aufstand, und sie waren ihm wohlgesonnen. Aber das als Hauptanliegen von Apostelgeschichte zu machen, wäre völlig übertrieben. Aber es ist durchaus eine Hilfe, vielleicht auch für die Christen in der Heidenwelt zu verstehen, okay, ich muss nicht irgendwie nach Israel gehen, ich kann hier innerhalb der Obrigkeit im Römischen Reich durchaus mein Christsein leben und muss nicht da irgendwie völlig dagegen sein, sondern kann Zeugnis geben, auch gerade vor der Obrigkeit und vor den Beamten. Was wir auf jeden Fall finden, ist, dass das Wort Gottes eine zentrale Stellung hat. Es ist das Evangelium, das sich hindurchzieht, das wächst und sich mehrt. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Und das ist das, was wir sehen. Ein Theologe, er sagte, also Lukas ist weniger ein früher Katholik als vielmehr ein Proto-Protestant. Er betont nicht so sehr die Bedeutung der Institution der Gemeinde, sondern er betont die Kraft des Wortes selbst, des Evangeliums. Und die Gemeinde ist der Ort, wo dieses Evangelium gepredigt wird, von wo es ausgeht. Ein Zeugnis dafür, Christus wirkt durch seinen Geist mit seinem Wort. Und dieses Evangelium, es begann in dem kleinen Ort in Galiläa, und es breitete sich aus bis zu den Enden der Erde. Das ist die Botschaft von Lukas und Apostelgeschichte, die Kraft des Wortes und wie Christus hier begann und wie nun die neutestamentliche Gemeinde tatsächlich in einer direkten Verbindung mit der Heilsgeschichte Gottes steht. Soweit.